BR Heimat. Habe die Ehre.
Und so habe die Ehre, sagt herzlich grüß Gott Hermine Kaiser. Rund um unsere Lebensmittel und um Ernährung geht's heute bei unserem Verbraucherratsch mit Anja Schwengel-Exner. Es geht um viele Alltagsfragen, zum Beispiel: Kann man Aufgetautes wieder einfrieren? Wie ein Rührkuchen besonders saftig wird? Was ist haltbar, was ist nicht haltbar? Kann man Paprikakerne mitessen? Was ist Barista-Milch? Warum ist Tonic Water für manche Personen nicht geeignet? Und auf die Antwort bin ich schon sehr gespannt. Warum sollte man keinen rohen Teig naschen? Ich habe das so geliebt, den Teig auszukratzen vom Marmorkuchen. Trotzdem sitze ich heute noch hier, ob es jetzt gesund oder ungesund ist, darüber ratschen wir. Und über viele andere Dinge, die Antworten weiß ich auch nicht. Ich lasse mich genauso überraschen wie Sie. Das wird heute wahrscheinlich eher so eine Quiz-Sendung. Anja Schwengel-Exner von der Verbraucherzentrale München ist bei mir zu Gast. Und ich bin sehr gespannt, was wir alles erfahren werden. Unser Verbraucherratsch heute steht unter dem Motto: Wer weiß denn sowas? Sie weiß es, mein Gast Anja Schwengel-Exner von der Verbraucherzentrale. Das wird heute spannend. Sie haben einiges vorbereitet, was mich dann auch irritiert, weil man dann doch manchen Mythen aufsitzt. Schön, dass Sie da sind.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Was haben Sie denn heute schon Gesundes gegessen?
Ich habe Gesundes gegessen, Birne zum Beispiel. Und ich habe heute Morgen Tee getrunken, also schon ein bisschen was für meinen Vitaminhaushalt und meinen Flüssigkeitshaushalt getan, damit ich da auch heute durchhalte.
Das halten wir gemeinsam durch, weil das so ein spannendes Thema heute ist oder so spannende Themen, wo ich Ihre Punkte durchgelesen habe, mir immer gedacht habe, ja, was wird sie darauf wohl antworten? Zum Beispiel, wie ich gleich angefangen habe, rohen Teig schlecken als Kind haben Sie auch gemacht, haben Sie gerade während der Musik gemacht, das war doch herrlich.
Ja, das ist tatsächlich eine Jugendsünde, ich gebe es zu. Machen auch viele heute noch, sollte man aber aus gesundheitlichen Gründen eher nicht machen. Also beim Teigschlecken ist es so, zum einen gibt es ja Teige, in denen rohes Ei drin ist. Mhm. Da besteht halt immer die Gefahr, dass man sich mit Salmonellen infiziert. Und das kann bei empfindlichen Personen, das heißt bei kleineren Kindern oder aber auch bei älteren Personen oder wenn man eben halt insgesamt immungeschwächt ist, zu massiven Erkrankungen führen. Und so eine Salmonelle Lose ist nicht zu verharmlosen, da kann man auch im Krankenhaus landen oder unter Umständen eben halt Schlimmeres. Also da sollte man vorsichtig sein. Und selbst wenn ich einen Teig nehme, wie einen Hefeteig, wo ich vielleicht kein Ei drin habe, auch das ist nicht ganz ungefährlich, denn auch im Mehl können bestimmte Bakterien sich halten, die dann zu unangenehmen Magen- und Darmproblemen führen können.
Und deshalb haben ja unsere Urahnen noch angefangen zu backen und zu braten, damit die Dinge durch die Hitze verträglicher sind.
Genau, also es ist so, wenn man das gebacken oder eben halt anderweitig zubereitet hat, also zum Beispiel einen Pfannkuchenteig in der Pfanne hatte, dann ist das ist die Gefahr gebannt und man kann also ganz unbedenklich das Backwerk genießen. Aber roh sollte man eben halt möglichst darauf verzichten, da von dem Teig zu naschen.
Und das sind ein paar ganz handfeste Tipps von Ihnen und der Verbraucherzentrale Bayern. Es sind ja diese Lebensmittelmythen, die Geschichten, die wir teilweise schon von unseren Großeltern an unsere Eltern überliefert bekommen haben, was ich ja anfangs gesagt habe, zu Kirschen soll man kein Wasser trinken. Das war bei uns die reinste Mutprobe, Kirschen beim Nachbarn sich auszuleihen vom Baum, als Kind auf den Kirschbaum kraxeln zu schauen, ob keine Würmer drin sind, sich den Mund mit Kirschen voll zu stopfen und danach aus dem Wasserhahn im Garten so viel Wasser zu trinken, bis man geschaut hat, ob man jetzt dran stirbt. Stimmt's oder stimmt's nicht?
Also es stimmt tatsächlich nur teilweise. Also es ist so, dass eben halt die Kirschen, die auf dem Baum hängen, natürlich von Umwelteinflüssen auch betroffen sind. Das heißt, es können Spritzmittel drauf sein. Es muss ja noch nicht mal selber gespritzt worden sein. Und es können eben halt auch Umweltgifte auf den Kirschen sich befinden, auch Bakterien oder eben halt Vogelkot und ähnliches. Und all das nimmt man natürlich zu sich. Und manches ist eben halt tatsächlich so, wenn man dann viel dazu trinkt, dann kann es schon mal dazu führen, auch wegen des vielen Fruchtzuckers, dass man dann mal Bauchschmerzen bekommt. Aber im Allgemeinen, wenn man eben halt Kirschen isst und heute kaufen es die meisten ja oder man pflückt sie und nimmt sie mit rein, dann wäscht man sie ab und dann ist es überhaupt kein Problem, wenn man danach ein Glas Wasser trinkt. Das ist also kein Thema. Da brauchen Sie also keine Angst haben.
Unter anderem, vielleicht waren die Kirschen nicht gespritzt oder ganz schlimm gespritzt. Das wissen wir ja auch nicht mehr. Die berühmten Kirschen in Nachbarsgarten. hatten. Jetzt gibt es ja auch ganz andere Hygienevorschriften und ganz andere Hygienemöglichkeiten. Das sind so diese Lebensmittelmythen, wie wir auch diese Sendung heute nennen. Das ist so überliefert, dass manches nicht stimmt, dass da zum Beispiel Spinat nicht so einen hohen Eisenmangel hat. Das wurde ja auch dann im Laufe der Jahre geklärt, aber man hat halt Kindern immer viel Spinat gegeben, nicht nur Popeye, und hat gesagt, das ist so gesund. Da ist so viel Eisen drin, was ja nur ein Rechtschreibfehler, glaube ich, war.
Genau, da ist ein Kommafehler drin. Und das ist tatsächlich nicht so eisenhaltig, wie man denken würde. Aber nichtsdestotrotz ist Spinat auch gesund. Und vor allen Dingen, wenn wir ihn roh essen, nämlich als Salat, bringt er also sehr viel mit, was eben halt sehr positiv ist. Ist ein Feuchtigkeitslieferant, also liefert uns Flüssigkeit auch, die unser Körper verwerten kann. Vitamine sind drin und eben tatsächlich auch Eisen, zwar nicht in den Mengen, wie man es früher gedacht hat, aber auch noch nennenswert. Und er liefert vor allen Dingen auch Ballaststoffe und die sind ja auch für unseren Darm ganz wichtig.
Spinat habe ich als Kind so als Salat gar nicht gekannt. Jetzt mag ich ihn sehr gern. Soll man eigentlich wirklich die Stängel wegmachen? Ich finde, die schmecken so gut.
Das kommt immer ein bisschen drauf an. Wenn Sie sehr jungen Spinat haben, der eben halt dieser Babyspinat, dann
ist Bioladen.
Genau, den bekommen Sie ja im Supermarkt, im Bioladen, bekommen Sie auch Babyspinat. Auch im Pflücksalat findet man häufig auch Spinatblätter. Und die sind so jung und so fein, dass sie noch nicht so viel Nitrat ansammeln konnten. Und von daher kann man die tatsächlich mitessen. Aber, jetzt kommt das Aber, wenn Sie Spinat haben, der eben halt sehr große Blätter hat, sehr feste Stängel hat, der eben halt kein Babyspinat mehr ist, dann würde ich tatsächlich die Stängel entfernen, weil in denen sammelt sich eben viel von diesem Nitrat und das ist ungünstig, weil das im Körper zu Giftstoffen umgebildet werden kann und dann der Gesundheit nicht zuträglich ist.
Wie wir gerade gesagt haben, in der Kindheit haben wir eigentlich nur gekochten Spinat erlebt. Ich kann mich noch gut an dieses berühmte Wiegemesser erinnern, das wir nie anrühren durften. Damit wurde der Spinat klein gemacht und dann ist er mit Sahne gekocht worden. Mittlerweile gab es ihn dann auch tiefgekühlt. Ist es dann überhaupt noch gesund, so ein gesundes Gemüse wie den Spinat zu kochen? Und danach kommt gleich die Anschluss, Spinat durfte man nie aufwärmen. Ist das auch ein Mythos oder... Erklären Sie es am besten,
also ob's richtig so ist. Zunächst mal zu dem Thema Wiegemesser. Also mit dem Wiegemesser hat man es zerkleinert, weil man es dann eben halt im Topf natürlich auch leichter bewegen konnte. Und wenn man es mit Sahne gekocht hat, hat man ja auch die Kochflüssigkeit gegessen, sodass auch das, was an Vitaminen übergegangen ist ins Kochwasser, mit aufgenommen wurde. Also von daher gar kein Problem, wenn man das tatsächlich so macht. Es geht natürlich immer ein bisschen an flüchtigen Vitaminen verloren, die eben halt sich in Wasser lösen, wie zum Beispiel Vitamin C. Aber nichtsdestotrotz sind auch gekochte Gemüse natürlich nach wie vor gesund und tragen eben halt zu einer gesunden Ernährung und abwechslungsreichen Ernährung bei. Und beim Spinat, das ist tatsächlich ein Mythos, denn wenn Sie überlegen, Tiefkühlspinat, der mit Sahne zubereitet ist, der ist ja auch schon mal zumindest einmal übergewellt und den dürften Sie ja dann auch theoretisch nicht essen. Mit der verbesserten Kühltechnik, die wir seit einigen Jahrzehnten haben, dass wir eben halt einen Kühlschrank haben, in dem wir eben halt Spinat sehr schnell runterkühlen können, ist es überhaupt kein Problem, den auch am nächsten Tag nochmal aufgewärmt zu essen. Wichtig ist, dass man eben halt den Spinat richtig durchwärmt, dass er also 70 Grad Innentemperatur erreicht, um eben halt eine eventuelle Verkeimung dann zu beseitigen und dann kann man ihn unbedenklich essen.
Also wenn man ihn nochmal aufwärmt?
Wenn man ihn nochmal aufwärmt, genau.
Dann kommen wir doch gleich zu unserem ersten Thema. Da verstehe ich schon gar nicht, was das für Früchte sind, Früchte in den Wechseljahren. Was sind klimakterische Früchte?
Ja, das führt immer wieder zu Verwirrung. Klimakterische Früchte, Wechseljahre, denkt man sofort. Nein, die haben nicht die Wechseljahre. Das sind Früchte, die pflückt man im Prinzip zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch nicht genussreif sind, an dem man sie noch nicht essen kann. Sie sind dann zwar schon pflückreif, aber sie sind noch nicht genussreif. Das macht man zum Beispiel bei Bananen so. Die werden pflückreif geerntet und wenn sie den Transport zu uns überstanden haben,
dann reifen sie
während dieser Zeit nach und diese klimakterischen Früchte sind alles nachreifende Früchte. Da gehören zum Beispiel auch die Birnen und Äpfel dazu, aber auch Pfirsiche und Nektarinen und auch die Avocado oder die Kiwis gehören dazu. Das sind also alles klimakterische nachreifende Früchte. Und die haben einen Effekt. Während sie nämlich nachreifen, produzieren sie ein Reifegas, das nennt sich Ethylen. Und das sorgt dafür, dass in der Umgebung lagernde andere Früchte auch nachreifen können. Deshalb sollte man ein bisschen aufpassen, gerade mit Äpfel, Birnen, Kiwis etc., dass die nicht neben schon reifem Obst liegen, weil das kann den Verderb beschleunigen. Andererseits ist es natürlich toll, wenn ich eben halt eine sehr harte Avocado habe und lege die zu meiner reifen Banane in die Obstschale, dann wird die auch schneller weich und ich kann sie eben halt zügiger verwenden.
Was ja meistens bei Avocados so ist, in dem Moment, wo sie schon weich werden, sollte man sich überlegen, ob man sie an demselben Tag noch verzehren wird, weil dann ist sie überfällig. Also das ist ein guter Trick. Stimmt es auch, wenn man Avocados in Zeitungspapier einwickelt, dass sie dann schneller reifen, oder das ist auch wieder ein Mythos?
Auch da kann eben eine schnellere Reifung stattfinden, weil die Avocado ja Ethylen ausstößt und wenn ich sie umwickle, dann ist das Reifegas quasi, das sie selber produziert, beeinflusst die Frucht selber. Und dann habe ich tatsächlich eine schnellere Reifung, die schneller vonstatten geht.
Aber da sollte man dann wirklich auch beachten, wie man welche Früchte lagert und welche sich vertragen, wie bei den Menschen auch.
Genau, also ich würde jetzt nicht die vollreifen Weintrauben neben den Bananen lagern, weil ich dann unter Umständen schnelleren Verderb habe der Trauben.
Was ja auf dem Obstteller schön ausschaut, wenn man in der Küche so eine Schale hat mit Obst, mit Trauben, mit Bananen, sieht aus wie so ein Stillleben. Funktioniert aber für den Verzehr nicht so optimal.
Nur bedingt. Das ist tatsächlich nur bedingt der Fall. Und da sollte man dann schauen, wenn man es eben halt jetzt als Dessertteller zum Beispiel nimmt, dass es eben halt Obst zum Nachtisch gibt zum Beispiel und man bringt es auf den Tisch und es wird gegessen, ist es sicherlich kein Problem. Aber wenn es eben halt mehrere Tage nebeneinander liegen sollte, dann würde ich die Trauben tatsächlich von den Bananen trennen und die Trauben dann auch eher im Kühlschrank aufbewahren.
Dann kommen wir gleich zur Ananas. Das ist ja auch ein nicht heimisches Obst und ein sehr gesundes Obst, schon wegen der Enzyme. Da müssen wir auch auf die Reife achten. Und warum werden Ananas seit einiger Zeit ohne die schöne Krone verkauft?
Ja, also für viele gehört zu Ananas tatsächlich dieser grüne Hut dazu. Die Krone, die der Ananas aufsieht, also die Königin der Früchte, sieht natürlich sehr dekorativ aus, hat aber einen großen Nachteil, weil diese Krone nimmt sehr viel Platz weg beim Transport. Und da sie ja von sehr weit kommt und wenn sie mehr Platz braucht, dann ist der CO2-Fußabdruck dieser Ananas besonders groß, weil sie eben halt sehr viel Raum einnimmt. Trenne ich jetzt die Krone ab, dann habe ich verschiedene Effekte, die sehr positiv sind. Die Ananas braucht weniger Platz beim Transport. Das ist ungefähr so ein Drittel, die Ananas weniger braucht. Und ich kann die Kronen im Anbauland verwenden, wenn ich sie schreddere, als Dünger zum Beispiel. Ich kann sie aber auch verwenden als Setzling für eine neue Ananas zum Beispiel. Das spart auf der einen Seite Dünger ein und auf der anderen Seite habe ich dann gleich schon neue Setzlinge und kann wieder neue Ananas produzieren. Das ist also deutlich ökologischer und von daher macht es schon Sinn, Ananas ohne Krone zu kaufen. Man braucht auch keine Angst haben, dass die irgendwie mikrobiologisch nicht in Ordnung ist. Mhm. Dieser Kronenansatz, der verhärtet sehr schnell, sodass Bakterien da überhaupt keine Chance haben. Und auch die Ananas, die eben halt ohne Krone bei uns im Supermarkt angeboten wird, hat eine hohe Qualität.
Die ist dann die ungekrönte Königin. Man kann halt die Ananas nicht so schön am Schopf packen, um sie dann zu zerkleinern. Wie zerkleinern Sie Ananas? Das ist ja eine hohe Kunst.
Also man kann natürlich verschiedene Hilfsmittel anwenden. Es gibt ja Ananas-Schneider direkt dafür. Aber ich nehme einfach die etwas handwerklichere Note, ein scharfes Messer, die Ananas ohne Krone. Und ich schneide dann eben halt auch unten den Stielansatz ab. Und stelle sie mir auf ein Holzbrett und schneide dann tatsächlich mit einem scharfen Messer einmal die Ananas in der Mitte durch. Und dann habe ich zwei Hälften, die ich dann wunderbar an der Schale entlangfahren mit dem Messer, kann ich dann den Kern entfernen.
Kann man den Kern nicht mittlerweile auch essen? Früher war ein grober Strunk, aber jetzt habe ich das Gefühl, ist dieser Strunk eigentlich genießbar oder ist der ungesund?
Das kommt immer ein bisschen auf den Reifezustand der Ananas an. Wenn sie also sehr, sehr durchgereift ist, dann kann man ihn meistens sehr gut essen. Ist die Ananas noch so ein bisschen fester und noch nicht ganz durchgereift, dann ist der oftmals so hart noch, dass ich den gar nicht verzehren kann, dass man den also auch kaum kauen kann. Das kommt dann immer ein bisschen auf den Reifezustand der Ananas an und da scheiden sich ja auch die Geister. Der eine mag sie wirklich, wenn sie schon beinahe musig ist, essen. Der andere isst sie lieber etwas fester und knackiger. Und da kann man dann eben halt bei den festen, knackigen leider den Innenkern meistens nicht essen.
Sie sehen mich jetzt gerade so lächeln, weil ich bin ja ein Kind der 60er Jahre. Da hat man lang die Ananas nur aus der Dose gekannt, was damals ganz mondän war. Ananas, überhaupt Ananas. Und ich kann mich noch erinnern, wie ein Studienfreund von mir gesagt hat, als er zum ersten Mal in seinem Leben eine echte Ananas gemeinsam mit anderen verzehren wollte und die haben es aufgeschnitten und haben gesagt, ja, wo ist denn bei der Ananas das Loch? Weil wir alle so aufgewachsen sind, dass bei der Ananas, wie beim Bagel, den jetzt jeder kennt, einfach in der Mitte ein Loch ist. Kannten wir ja alle nicht. Sie sind ja sich auch ohne Ananas aufgewachsen.
Ja, also es gab gelegentlich mal Ananas, aber dann eben halt auch aus der Dose. Und also das mit dem Loch hat mich auch fasziniert. Ich habe mich dann immer gefragt, wie funktioniert das und habe mir da also sehr schwierige Maschinen vorgestellt. Und es ist tatsächlich also ja eine maschinelle Lösung, mit der man den Kern rauslöst, damit man eben diesen Strunk rauslöst, damit man dann eben die Ananas, das Fruchtfleisch genießen kann.
Und mit dieser Neugierde zum Thema Ananas sind Sie dann bei der Verbraucherzentrale Bayern gelandet. Ja. Wir spielen Musik und dann erzählen Sie uns bitte, ob man Paprikakerne mitessen kann oder ob die einen nur stören. Anja Schwengel-Exner von der Verbraucherzentrale Bayern bei mir zu Gast mit so interessanten Themen heute wieder. Eine Quizshow ist es richtig zum Thema Lebensmittel. Lebensmittelmythen heute unser Thema. Wir haben gerade sehr gelacht, weil wir uns beide erinnern an die ersten Ananas-Erlebnisse. Ich habe in die echten Ananas reingebissen und gefuttert bis zur Schale und habe so einen entzündenden Mund gehabt, dass ich 3 Tage nur noch gejammert habe. Und dann haben uns jetzt beide, Frau Schwengel-Ex und ich, an unseren ersten Toast Hawaii erinnert, um was es damals alles für mondäne Gerichte gegeben hat in den 70er Jahren. Wir haben es auch hinbekommen. Wie kann man Paprika am besten essen? Paprika, zum Beispiel frische Paprikaschoten, sind für mich immer so ein tolles Sommergericht. Geschmorte Paprikaschoten oder in der Pasta drin oder als Vorspeise. Aber nicht alle vertragen Paprika. Und da hat es immer geheißen, die Kerne müssen unbedingt raus. Ist es jetzt ein optisches oder ein gesundheitliches Thema?
Also es ist eher ein optisches Thema und viele mögen halt diese Konsistenz der Kerne nicht und die haben ja leider auch die Eigenschaft, sich gerne mal in irgendwelche Zahnlücken zu setzen und deswegen sind sie nicht besonders beliebt. Gesundheitlich stellen sie allerdings kein Problem dar. Sie enthalten im Gegenteil sehr viele wertvolle Öle zum Beispiel, auch Eiweiße und Ballaststoffe sind drin und Vitamine, Mineralstoffe, also eigentlich ein kleines Powerpaket für sich. Deshalb muss man sie nicht unbedingt entfernen und braucht keine Angst haben, wenn jetzt im Paprika Gulasch oder im Salat mal ein paar Kerne gelandet sind, ist das also überhaupt kein Problem gesundheitlicher Art. Das ist eher eine kleine Nährstoffbombe, die Sie dann eben halt noch zusätzlich zu sich nehmen.
Das ist dann wieder Superfood, das total unterschätzt worden ist.
Ja, also man braucht sie nicht unbedingt jetzt löffelweise in sich hinein essen, obwohl die Aminosäuren sicherlich die Eiweiße, die drin sind, von Interesse sein könnten. Aber man braucht sich also keine Sorgen machen, dass man damit jetzt sich gesundheitlich irgendwie einen Schaden tut. Und im Gegenteil, sie poppen eigentlich den Nährwertgehalt noch auf. Und man hat natürlich auch ein bisschen weniger Lebensmittelabfall, wenn der ein oder andere Kern nicht im Bioabfall landet.
Und warum sind Paprika eigentlich so unverträglich? Ich glaube angeblich sogar die Grünen, oder stimmt das auch nicht?
Das ist individuell sehr unterschiedlich. Manche Menschen reagieren eben halt zum Beispiel auf die Ballaststoffe in den Häuten dann etwas empfindlich und kommen damit nicht ganz so gut zurecht. Aber das ist individuell sehr unterschiedlich. Das muss man selber ausprobieren, was da funktioniert. Bei den normalen Gemüsepaprika, die wir jetzt hier so essen, ist die Verträglichkeit inzwischen eigentlich recht gut, sodass man da keine große Sorge haben muss. Wobei man allerdings ein bisschen vorsichtig sein muss bei Paprikasorten wie Gewürzpaprika, die Chilis, die Peperonis oder die Jalapenos. Da würde ich von den Kernen absehen, wenn man nicht scharf essen mag, weil die voller Capsaicin stecken und das ist ein Scharfstoff, der dafür sorgt, dass die so richtig feurig schmecken. Und wer das nicht mag, bitte die Kerne entfernen und möglichst auch beim Schneiden Handschuhe tragen, weil wenn man versehentlich nach dem Schneiden von diesen Chilis, Jalapenos und Co. sich an die Augen fasst, dann kann das negative Folgen haben, dass die Augen sehr gereizt werden und man muss sofort mit Wasser nachspülen.
Und was hilft, wenn man so scharf gegessen hat, eben wie mit dem berühmten Peperoni auf der Pizza oder in einem asiatischen Essen? Man ist dann geneigt, Wasser in sich hineinzuschütten. Also die Augen reinigen mal Wasser, aber glaube ich, Milch ist wegen des Fettgehalts besser.
Genau.
Oder Joghurt, wie in arabischen Ländern, dass man dann Joghurt reicht zu scharfen. Oder bei indischen Gerichten, dass man Joghurt zu scharfen Gerichten reicht.
Genau, also da hilft tatsächlich dann eher ein etwas fettreicheres Milchprodukt, was man eben halt dann zu sich nimmt. Das Wasser selber verbessert es nicht unbedingt. Also das löscht dann in diesem Moment das Feuer nicht. Also da sollte man dann tatsächlich auf ein Milchprodukt zurückgreifen. Das kann dann Milch sein, das kann auch Joghurt sein oder Quark, also das hilft. auf jeden Fall.
Dann, wenn wir schon beim Joghurt sind, woher, man schaut ja immer jetzt bei, wir sind jetzt alle auch ein bisschen sensibilisierter, dass eben die produzierten Früchtejoghurts einen sehr hohen Zuckeranteil haben und manchmal sind gar keine echten Früchte drin. Und wenn man dann auf Naturjoghurt zurückgreift und sagt, dann mache ich mir das selber, nehme vielleicht zum Beispiel ein paar aufgetaute Beeren oder so und mische den mit Naturjoghurt und schaut dann ganz stolz, weil man den Joghurt so gesund gestaltet, auf dem Becher, dann steht dann auch Zuckergehalt. Woher kommt der Zucker dann von, ist es Milchzucker oder?
Das ist natürlicherweise in dem Rohstoff Milch enthaltener Zucker und der dient eigentlich den Joghurtbakterien, die dabei helfen, den Joghurt zu produzieren, als Nährstoff. Aber die setzen natürlich nicht alles um. Deshalb bleibt immer ein Restzuckergehalt aus dem Milchzucker übrig. Und der liegt so bei einem Vollmilchjoghurt ungefähr so bei 3,7 bis 6 Gramm pro 100 Gramm, wenn man einen normalen Naturjoghurt nimmt. Wenn man aber die cremig gerührten nimmt, da wird häufig noch Milchpulver zugefügt, damit das Ganze etwas vollmundiger wird. Und da hat man dann auch einen höheren Zuckergehalt. Und der liegt dann teilweise etwas höher, der kann auch bei 7 Gramm zum Beispiel liegen, der Restzuckergehalt, weil man dann eben halt diese Cremigkeit dadurch erreicht.
Also je normaler, je natürlicher, desto besser und der Fettgehalt darf ja dann ruhig hoch sein.
Das kann auch durchaus ein Vollmilchjoghurt sein, den man da zu sich nimmt. Man isst ja auch nicht unendlich große Mengen davon, aber auch den kann man eben halt in die Ernährung mit einbauen.
Aber Sie wissen auch sicher eine Antwort auf die Frage, jetzt, es werden ja dauernd Lebensmittel auch durch die sogenannten sozialen Medien sogenannt gehypt, also als ganz toll erklärt und jeder muss sie essen. Auf einmal heißt es dieses Kier oder Skyr, der gerade in den Kühlregalen aufgetaucht ist, wo ich mir einbilde, der schmeckt wie ein ganz normaler Quark oder Topfen, wie man in Bayern sagt. Der ist überall jetzt ausverkauft, weil im Internet oder auf irgendwelchen Kanälen werden irgendwelche Rezepte vorgestellt. Jetzt ist der ausverkauft. Was ist denn Skyr im Vergleich zum bayerischen Topfen?
Also es ist ein ganz ähnliches Produkt. Es wird halt mit speziellen Milchsäurebakterien noch hergestellt. Von daher ist er also ein gesundheitlich sehr hochwertiges Lebensmittel, verfügt eben halt auch über einen sehr hohen Proteingehalt. Mhm. Aber der ist vergleichbar mit einem Quark zum Beispiel. Also da können Sie einen ganz normalen Speisequark genauso nehmen. Der schmeckt halt nur etwas anders. Ein kleiner Unterschied ist da. Und es ist tatsächlich so, dass also Anfang des Jahres hypte eben halt so ein Käsekuchen aus dem Kühlschrank. Das war dann tatsächlich eben halt dieser Skyr, den man genommen hat. Da wurden dann Kekse hineingesteckt. Das Ganze wurde über Nacht in den Kühlschrank gestellt und am nächsten Tag hatte man dann eine, ja, Tiramisu-ähnliche Masse, die so ein bisschen schmeckt wie so ein Käsekuchen, weil natürlich die Süße von den Keksen auch ein bisschen in den Skyr übergeht und kann man mal machen, aber ist eben halt nichts, was ich auf Dauer empfehlen würde, weil die Kekse sind natürlich auch mit Zucker gesüßt. Mhm. Und die da verwendet wurden, sind halt auch Karamellkekse, das heißt also nochmal extra süß. Von daher also keine Alternative zu einem Naturjoghurt mit frischen Früchten.
Ich muss gerade wieder so lachen, weil wenn wir solche Gespräche haben, dann ploppt mir immer so Erinnerungen an, wir eben mit unserem Ananas-Erlebnis von einer Schulfreundin von mir, die Mutter, die hatte immer so einen Schlankheitswahn und hat dann immer irgendwelche so Schlankheitsdrinks, so Milchshakes zu sich genommen, statt einer normalen Mahlzeit. Und die haben mir dann nicht geschmeckt, dann hat sie einfach einen Sahneklecks draufgetan und hätte sie gleich einen Kuchen essen können. Aber das sind dann auch eben solche Trends, wo man sagt, das ist ja dieses proteinreiche Produkt, dieses Kier. Und aus dem kann man was ganz Tolles machen, aber da ist da mehr Zucker drin als Protein.
Ja, im Moment ist auch ein zweiter Trend gerade sehr aktuell, dass man eben halt den Kier dann mischt mit einem Energy Drink. Und die enthalten ja auch meistens sehr, sehr viel Zucker. Und da würde ich also abraten davon, das zu tun, zumal auch ein Koffeingehalt immer mit dabei ist. Und wenn man das dann zusätzlich zur normalen Ernährung nimmt, kann es also durchaus auch unschöne Folgen haben.
Oh, die mag ich mir jetzt gar nicht ausmalen. Probieren Sie dann in so einer kleinen Testküche oder so einem Testlabor in der Verbraucherzentrale auch solche Sachen aus? Weil Sie müssen ja fachkundig drüber referieren können.
Also einiges probieren wir tatsächlich aus. Wir haben zwar keine Lehrküche oder ähnliches bei uns, aber im Privaten probieren wir dann schon das ein oder andere aus, um auch einfach mal über den Geschmack referieren zu können. Aber ganz ehrlich, Skyr mit Energy Drink, das würde ich also nicht herunterbringen.
Muss man mögen. Schließen wir noch mit der Milch ab. Barista-Milch ist jetzt auch in allen Regalen. Natürlich wissen wir in Bayern, ein Barista ist in Italien der oder die Barista, die hinter der Theke steht und den besten Kaffee der Welt zubereitet, an einer blank geputzten, chrom schimmernden Theke. Und es schmeckt einfach anders. Jetzt gibt es bei uns die Barista-Milch, dass uns der Kaffee besser schmeckt. Oder ist diese Barista-Milch wirklich anders?
Die Barista-Milch ist tatsächlich anders. Und zwar hat sie einen etwas höheren Eiweißgehalt als herkömmliche Kuhmilch. Da hat man normalerweise so um 3 bis 3,5% Eiweiß. Und bei den Barista-Milchen ist es so, dass die von 3 bis 4% Eiweiß haben. Und durch diesen höheren Eiweißgehalt bekommt man eben halt einen etwas festeren und stabileren Schaum hin.
Und der Eiweißgehalt wird dann künstlich dazu gesetzt?
Genau, also es wird dann Milcheiweiß, Milchpulver dazugegeben. Bei Pflanzendrinks gibt es ja auch Barista-Versionen. Da gibt es dann eben halt eine Eiweißzugabe, die zum Beispiel aus Erbse oder Sojabohne stammen. Und da hat man dann eben halt einen durchaus sehr schönen, cremigen, stabilen Schaum.
Ist es dann empfehlenswert, eine Barista-Milch zu trinken oder ist es nur Geschmackssache?
Also es ist zum einen eben halt ein zusätzlicher Eiweißplus, was man eben halt zu sich nimmt. Und es hat auf jeden Fall eine tolle Eigenschaft in Bezug auf den Schaum. Der bleibt halt stabiler. Das verbindet sich auch ein bisschen besser mit dem Kaffee zum Beispiel. Und oftmals gelingt es auch ohne Stabilisatoren und andere Zusatzstoffe, dass dann eben halt der Schaum auf dem Cappuccino, auf dem Latte Macchiato einen schönen Stand hat. Und das ist ja das, was man erreichen möchte, denn die meisten lieben ja diesen Schaum. Ja. Und wenn der so schnell in sich zusammenfällt, dann ist das auch kein schönes Erlebnis. Und das kann man auf jeden Fall mit der Barista-Milch erreichen, dass man da dann tatsächlich einen etwas stabileren Schaum hat.
Was ist bei Gerste gesünder als beim Reis, Frau Schwengel-Exner?
Ja, die Gerste ist ja ein Getreide, was wir auch in Deutschland anbauen. Es gehört sogar ist es die zweitwichtigste Getreideart, die hier in Deutschland angebaut wird. Man kennt sie aber häufig mehr als Futtermittel oder als Zutat beim Bierbrauen und weniger als Speiseprodukt, obwohl ich mich erinnere als Kind, wir haben häufig auch Graupeneintopf gegessen und das ist tatsächlich die etwas polierte Gerste, die da zum Einsatz kommt. Also der eine oder andere wird sich sicherlich daran erinnern.
Die Perlgraupen waren das.
Gerste gegessen zu haben in Form von Graupen. Also die Perlgraupen sind halt sehr, sehr stark geschliffene Körner und es gibt halt auch grobere Gerstenkörner, die man dann auch für Eintöpfe zum Beispiel verwenden kann oder auch als Beilage. Und die haben eben halt einen unschlagbaren Vorteil. Wenn man sich den Reis anguckt, sind dann nämlich zum Beispiel nur 2 Gramm Ballaststoffe auf 100 Gramm enthalten. Die Gerste enthält aber 9 Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm.
Ein Vielfaches,
also wirklich ein wirklich einheimisches Superfood, was die Ballaststoffe anbelangt. Und diese Ballaststoffe in der Gerste sind etwas ganz Besonderes. Zusammen mit dem Hafer ist die Gerste eines der wenigen Getreide, die von diesem Ballaststoff Beta-Glucane sehr viel enthält. Und der kann dazu beitragen, dass eben halt unser Cholesterinspiegel gesenkt wird.
Ganz wichtig.
Das ist also etwas ganz Wichtiges. Mhm. Also wer da Probleme hat, vielleicht öfter mal ein bisschen zur Gerste greifen anstelle vom Reis. Schmeckt auch sehr schön nussig. Und ist also geschmacklich auch eine super Alternative zum Reis. Und auch die Graupen im Eintopf sind also eine tolle Alternative.
Wie kann man denn Gerste zubereiten, außer als Graupeneintopf? Also, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich Gerste zuletzt gesehen habe, außer im Bioladen.
Wer eben halt Graupen kauft, die kann er tatsächlich auch dann hernehmen, nicht nur für einen Eintopf, sondern ganz ähnlich wie den Reis mit einer Gemüsebrühe oder eben halt mit Salz einfach kochen und dann kann man das wie Reis servieren. Also das geht ganz einfach, braucht man also keine großen Vorbereitungen. Einfach die Gerstengraupen nehmen oder Gerstenkörner kann man auch kaufen. Das muss allerdings dann ein bisschen vorher einweichen, weil die sonst sehr lange kochen.
Aber wir haben so viel gutes heimisches Superfood, wie man heutzutage sagt, das beeindruckt mich jetzt wieder sehr, dass die Gerste so einen hohen Gehalt an
Ballaststoffen
hat. Dann kommen wir doch gleich zu den Bratölen. Jetzt haben wir alle schon gehört, dass Olivenöl zum Braten nicht geeignet ist, weil man es ja nicht so hoch erhitzen soll. Manche italienische Freunde sagen so einen Schmarrn, man kann mit Olivenöl ganz wunderbar braten. Es gibt auch Olivenbratöl und es gibt ganz andere Bratöle, wie zum Beispiel, ich glaube, Sonnenblumenkern, aber Sie wissen auch noch ganz andere Alternativen. Rapsöl, Sie wissen es besser.
Ja, also Bratöle, die zeichnen sich eben halt dadurch aus, dass sie besonders hohe Temperaturen aushalten können. Und da gibt es unterschiedliche. Es gibt einmal welche, die aus besonderen Züchtungen stammen. Dann haben die Pflanzen, zum Beispiel die Sonnenblume oder Raps oder Distel, einen besonderen Züchtungsprozess durchlaufen. Und die enthalten sehr viel von Ölsäure. Das ist eine einfach ungesättigte Fettsäure, die dafür sorgt, dass die besonders hitzestabil sind. Mhm. Und dann kann man eben halt diese High-O-Like-Öle, wie man sie auch nennt, verwenden, um auch bei hohen Temperaturen zu braten oder auch zu frittieren. Das eignet sich tatsächlich dazu. Und sie sind ernährungsphysiologisch wesentlich günstiger, als das beim Palmöl oder beim Kokosfett der Fall ist. Von daher sind sie also eine super Alternative, wenn man hoch erhitzt das Ganze zu sich nehmen möchte.
Würden Sie also auf jeden Fall empfehlen?
Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Was man noch machen kann, außer diesen High-O-Like-Ölen zu verwenden, sind tatsächlich auch raffinierte Speiseöle. Die sind zwar nicht so toll für den Salat, aber die sind eben halt chemisch umgewandelt, sodass sie eben halt auch sehr hohe Temperaturen aushalten. Und sie haben immer noch ein besseres Fettsäureprofil als andere Fette wie Kokosfett und Palmöl.
Und darf man jetzt nun Olivenöl erhitzen oder nicht?
Also man darf es erhitzen, wenn Sie allerdings ein sehr hochwertiges Olivenöl haben, ist es fast zu schade, es zu erhitzen.
Aber
es
ist nicht gesundheitsschädlich.
Wenn Sie es zu heiß werden lassen, dann auf jeden Fall. Also ein Steak würde ich da nicht drin braten, aber wenn Sie Gemüse drin andünsten, ist das kein Problem.
Macht man eh nicht bei der höchsten Temperatur.
Genau.
Als ich mir heute Morgen überlegt habe, was wir alles besprechen, wollte ich doch ein kleines Frühstück. Und dann war ich etwas unsicher, dass ich nicht so ungesund anfange und habe, hat leider ein bisschen langweilig geschmeckt, einen bayerischen Joghurt genommen und aufgetaute Heidelbeeren und habe mir meinen Leinsamen dazu gemacht. Habe den aber kurz ein bisschen im heißen Wasser quellen lassen. Also ist nicht mein Lieblingsfrühstück geworden, aber ich wollte gesund in unser Gespräch marschieren. Was muss man beim Leinsamen, der ja auch ein ganz tolles regionales Produkt ist und voller Ballaststoffe ist und voller wichtiger Öle wie im Leinöl. Was kann man da falsch und richtig machen?
Also beim Leinsamen ist es so, da gibt es eben halt einige Produkte, die enthalten relativ viel von cyanogenen Glykosiden. Das hört sich jetzt ziemlich
giftig an,
genau. Und daraus kann eben halt, wenn wir das zu uns nehmen, Blausäure im Körper entstehen. Und da gibt es eben halt einen Grenzwert, bis zu dem eben halt Leinsamen keinen Warnhinweis enthalten muss. Steht da ein Warnhinweis drauf, kann man davon ausgehen, dass es über diesem bestimmten Grenzwert ist und man sollte dann den Leinsamen überwiegend gegart zu sich nehmen. Das heißt zum Beispiel verbacken im Brot oder man kann eben halt alternativ auch den tatsächlich mit heißem Wasser übergießen, weil diese Blausäureprodukte, die entstehen können, die verflüchtigen sich schon ab 25 Grad. Also da braucht man dann keine Angst haben. Und auch wenn man den roh verzehrt, also man würde jetzt das ins Müsli geben, man nimmt da ja meist nicht mehr als 2 Esslöffel. Und da sagt selbst das Bundesinstitut für Risikobewertung, dass diese 15 Gramm des rohen Leinsamens auch bei einem erhöhten Gehalt an diesem Blausäure-Derivat nicht schwierig sind. Also das kann man gesundheitlich unbedenklich zu sich nehmen.
Ich glaube, mehr als 2 Esslöffel Leinsamen schafft ja niemand.
Nein, also das ist eher ungewöhnlich, dass man da mehr
so
von
gut
isst.
Er schmeckt, dann ist auch mal gut.
Und das reicht also auch völlig aus, um die gesundheitlichen Werte auszunutzen und keine negativen Folgen befürchten zu müssen.
Und das berühmte Leinöl, das so gute Omega-3-Fettsäuren zuführen soll, das ist auch völlig unbedenklich. Das ist ja schon verarbeitet.
Das ist verarbeitet, da ist auch überwiegend ja die Ölfraktion enthalten. Da braucht man also keine Sorge haben. Das kann man in haushaltsüblichen Mengen auch zu sich nehmen, wenn man es mag. Das ist also überhaupt kein Thema.
Wenn man
Nur,
es mag.
Ja, und einschränkend muss ich dazu sagen, wenn man eben halt das unraffinierte Leinöl hat, was ja das bessere Öl ist, was die Inhaltsstoffe anbelangt, dann ist es auch so, das sollte man auf keinen Fall erhitzen, weil das dann auch unangenehm schmeckt.
Steht aber alles auf den Etiketten. Das ist ja auch das Angenehme bei uns, dass es auch einen Verbraucherschutz gibt und eine Verbraucherzentrale auch darauf hinweisen kann. Man kann sich schon orientieren an dem, was auf den Etiketten steht.
Also es sind viele Informationen auf den Etiketten untergebracht, die eben halt für uns Verbraucherinnen und Verbraucher wichtig sind. Und da steht eben halt auch drauf, dass es eben halt überwiegend für die kalte Küche geeignet ist.
Jetzt haben wir schon die Gerste gehabt, Frau Schwengel-Exner. Ist denn Dinkel auch gesünder als zum Beispiel Weizen? Weil doch einige Leute jetzt Weizenunverträglichkeit aufzeigen. Die berühmte Weizenwampe.
Ja, also es ist so, dass das immer noch durch die Medien geistert häufig und dass man eben halt auch viele hört, die es eben halt so in Social-Media-Kanälen verbreiten. Ist kein Weizen, Dinkel ist viel besser. Das ist aber mehr ein Mythos, als dass es der Wahrheit entspricht. Dinkel gilt halt als naturbelassener, weil er weniger durch Züchtung verändert wurde als unsere Weizenarten. Aber die beiden Getreidearten sind eng miteinander verwandt. Also Dinkel ist eine Unterart des Weizens und sie ähneln sich im Nährstoffgehalt sehr. Und was viele nicht wissen ist, dass zum Beispiel, wenn man jetzt Dinkel und Weizen vergleicht, der Dinkel häufig mehr Gluten enthält, als das im Weizen der Fall ist.
Also bei Glutenunverträglichkeit eher kontraproduktiv.
Also das sollte man auf keinen Fall dann zu sich nehmen. Also für jemanden, der an Zöliakie erkrankt ist, kommt weder Weizen noch Dinkel in Frage. Wer allerdings ein bisschen empfindlich reagiert auf Weizen, kann es mit Dinkel probieren. Gelegentlich wird es besser vertragen, das ist aber individuell sehr unterschiedlich. Aber im Allgemeinen kann man sagen, die ähneln sich so, dass man nicht behaupten kann, dass jetzt das Nährstoffprofil vom Dinkel deutlich besser ist als das vom Weizen.
Weil wir gerade beim Leinsamen von der Blausäure gesprochen haben, das ist auch wieder was man uns als Kindern gesagt hat. Vorsicht, Pfirsiche mit gespaltenem Stein soll man nicht essen. Da geht die Blausäure direkt in den Pfirsich.
Das stimmt auch zum Teil.
Also oder doch.
Das stimmt zum Teil. Also diese Pfirsichkerne enthalten Amygdalin. Und Amygdalin ist eine Vorstufe der Blausäure, die im Körper in Blausäure umgewandelt werden kann. Und wenn ich einen sogenannten Kernspalter oder Steinspalter habe, das ist ein Pfirsich oder eine Nektarine, die eben halt einen gespaltenen Kern aufweist, können auch kleine Mengen davon in das Fruchtfleisch übergehen. Aber auch da gibt das Bundesinstitut für Risikobewertung Entwarnung. Selbst Kinder sind da nicht gefährdet durch die geringen Mengen, die davon übergehen. Was man allerdings nicht machen sollte, ist das Innere des Kernes zu essen. Also es gibt ja diese harte Hülle und innen drin ist so ein weicher Kern, ähnlich wie so eine Mandel etwas größer. Das sollte man bitte nicht essen, weil da ist eben halt Amygdalin in größeren Mengen drin. Das kann gesundheitlich nicht so positiv aufgenommen werden. Da könnte eine Gefährdung bestehen. Aber wenn Sie einen Steinspalter essen, einfach um den Kern herum knabbern, dann ist das überhaupt kein Problem.
Also das, was man eigentlich so aus gesundem Gefühl heraus machen würde. Aber als Kind hat uns das ja fasziniert, dass da in dem Kern nochmal Mandeln drin waren. Da ist ja alles so spannend gewesen. Und es ist schön, wenn man von Ihnen dann erfährt, was wirklich gefährlich ist und was unangenehm ist und was einfach unproblematisch ist. Kommt auch, glaube ich, immer auf die Menge an, was man zu sich nimmt. Wenn wir schon von diesen Verpackungen auch sprechen, die Flaschen, diese Plastikflaschen, die PET-Flaschen, die PET-Flaschen, sind jetzt unbedenklich oder sind die nicht unbedenklich? Ich glaube, unbedenklich sind wir, wenn man es im heißen Auto im Sommer liegen hat, wegen Mikroplastik. Ich weiß es nicht, Sie können es uns beantworten.
Also diese PET-Flaschen gelten als gesundheitlich unbedenklich. Können eben halt zwar einen bestimmten Stoff enthalten, das Acetaldehyd. Und dieser Stoff kann auch ins Wasser übergehen. Das passiert besonders, wenn ich es eben halt in der Sonne stehen lasse oder wenn es eben halt sehr heiß ist, dann kann das passieren. Und dann weist das Wasser einen Fehlgeschmack auf. Das schmeckt nämlich leicht süßlich. Das sollte nicht so sein. Es ist gesundheitlich nicht gefährlich, aber es ist halt ein Fehlgeschmack. Das darf das Wasser so nicht aufweisen. Und das können Sie dann tatsächlich auch beim Handel reklamieren und sagen, das Wasser schmeckt nicht. Das können Sie also tatsächlich umtauschen. Und viele denken halt, es gibt gesundheitliche Risiken, weil irgendwelche Weichmacher übergehen können. Aber es ist so, dass zum Beispiel bei der Herstellung von PET-Flaschen kein Bisphenol A eingesetzt wird, was jetzt besonders gesundheitsgefährdend wäre als ein Stoff, der enthalten sein könnte. Der kann zwar in Recycling-PET-Flaschen hineingeraten durch den Recyclingprozess, aber die Übergänge in das Wasser sind so gering, dass man da keine gesundheitlichen Schäden zu befürchten hat.
Also ist dann eher eine Entwarnung. Fällt mir doch nochmal ein Thema ein, da haben wir vorhin mit dem Kollegen Norbert Hofmann drüber geratscht, weil wir über die Kerngehäuse gesprochen haben. In Bayern sagt man Apfelputzen zum Apfelgehäuse und die meisten essen den Apfelputzen mit. Manche knappern um den Apfelputzen herum und manche essen ihn wirklich den ganzen Apfel mit Stumpf und Stiel. Geht's uns da wie Schneewittchen und wir fallen um oder ist das Kerngehäuse, also der Putzen, gesund oder ungesund oder ist es egal?
Also es ist tatsächlich so, dass wenn man das Kerngehäuse isst, man zunächst mal natürlich nachhaltiger vorgeht, weil man eben halt ja weniger Abfall hat. Es bleibt dann höchstens noch der Stängel über, weil den essen die wenigsten mit. Man tut sich tatsächlich etwas Gutes, weil das Kerngehäuse sehr viele Ballaststoffe zum Beispiel enthält. Und selbst wenn man den Kern zerbeißt, auch darin ist Amygdalin, diese Vorstufe der Blausäure, enthalten, wie wir es eben bei den Pfirsichkernen schon hatten. Aber die Mengen sind so gering, dass man da keine gesundheitlichen Schäden befürchten muss. Wovor wir allerdings warnen, ist Apfelkerne, die man jetzt eben halt gesammelt hat, sei es um es auszusehen oder sowas, löffelweise zu essen oder geröstet irgendwo drüber zu geben, weil da kann, also gerade wenn ich es eben halt pur zu mir nehme, löffelweise, kann das eben halt schon gesundheitlich nachteilige Folgen haben.
Das sind lauter spannende Themen, die Sie uns heute vorstellen, Anja Schwenk-Lexner von der Verbraucherzentrale Bayern e.V. Und nach den 11 Uhr Nachrichten ratschen wir weiter und wir haben noch ganz, ganz viele Dinge. Zum Beispiel, wann kommt das Salz ins Kochwasser? Was wir eingangs schon gesagt haben, darf man gekochten Reis aufwärmen? Bin schon gespannt auf Ihre Antworten.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Ist Meersalz gesünder als Steinsalz? Wann soll man das Salz ins Nudelwasser tun? Wie lange ist Sekt haltbar? Kann man Hefeteig einfrieren? Und darf man gekochten Reis aufwärmen? Ein paar von den vielen Fragen, die ich in der zweiten Stunde von unserem Verbraucherratschan Anja Schwenk-Lexner stellen kann. Und sie hat spannende Antworten. Lassen wir uns gemeinsam überraschen. Lebensmittelmythen sind wir auch auf der Spur. Zum Beispiel, hilft es wirklich, wenn man bei Knoblauchatem, nennen wir es mal eleganter, Milch trinkt und Petersilie in sich reinstopft, Frau Schwenk-Lexner?
Ja, also das ist tatsächlich ein probates Mittel, um den Duft, den man nach dem Genuss von Knoblauch häufig verströmt, dann ein wenig abzumildern. Zumindest was den Atem anbelangt. Körperausdünstungen sind da manchmal noch ein bisschen schwieriger in den Griff zu bekommen. Denn sobald ich Knoblauch schneide, zerkleinere, presse und nehme den so roh zu mir, hat er sehr intensive Schwefelverbindungen, die dafür sorgen, dass diese Gerüche entstehen. Und das kann ich entschärfen, indem ich einmal eben beim Zubereiten darauf achte, dass ich da zum Beispiel sowas wie Petersilie oder Spinat, so diese frischen Produkte dazugebe. Ich kann auch Pfefferminze dazugeben zum Beispiel. Das sorgt auch dafür, dass es eben halt nicht so aromatisch duftet nach dem Genuss. Und ich kann es halt auch zubereiten. Also wenn ich Knoblauch gare, dass ich ihn mitkoche, sei es als ganze Zehe oder eben halt zerkleinert, dann sorgt er auch für weniger starken Geruch.
Und als schnelle Hilfe, wenn man am nächsten Morgen merkt, oh je, da war ja in dem Essen gestern Abend doch versteckter Knoblauch drin und ich habe jetzt gleich eine Besprechung, ich möchte keinen Knoblauchatem haben, kann man dann wirklich schnell Petersilie essen oder genau. Minzöl sich auf die Zunge träufeln?
Also das hilft auf jeden Fall. Man kann auch einfach ein Pfefferminzblatt zum Beispiel kauen, wenn man gerade eben halt in der Küche welche stehen hat oder im Garten. Das kann man kauen. Man kann auch einen grünen Tee zum Beispiel trinken oder zum Beispiel auch einen Zitronensaft oder etwas mit Zitronensaft zu sich nehmen. Auch das hilft dabei, eben halt diesen Geruch ein wenig abzumildern.
Dann eine Frage, die uns auch gestellt worden ist, wie lange ist Sekt haltbar? Bei Leuten, die gerne Sekt trinken, ist er eh schnell weg. Aber nein, manchmal sagt man, jetzt trinkt man ein Schlückerl und dann stellt man den Sekt mit passenden Stöpsel in den Kühlschrank. Aber nach einer Weile ist er dann Lack, wie man in Bayern sagt.
Ja, also wenn
Sie... Da ist die Kohlensäure draußen.
Wenn Sie die Flasche geöffnet haben, dann sollte man den möglichst schnell aufbrauchen. Das, je nachdem, was für einen Verschluss Sie haben, hält das maximal 2 bis 3 Tage und danach ist er dann wirklich schal vom Geschmack. Problematisch ist für viele halt, wenn Sie zum Beispiel für eine Festivität wie Weihnachten Sekt oder Silvester Sekt eingekauft haben und haben dann Flaschen übrig, die bleiben dann im Vorratsregal stehen und hinterher rätselt man, wie lange stehen die denn da schon, weil man natürlich keinen Jahrgang häufig auf den Sekt sorgt. Sorten hat, es sei denn, man hat Winzersekt. Mhm. Da ist tatsächlich dann eine Jahrgangsangabe möglich. Aber die meisten Sektsorten oder auch Prosecco, die haben eben halt keine Jahrgangsangabe und auch kein Mindesthaltbarkeitsdatum.
Stimmt,
drauf.
Ja.
Und da wundert man sich dann.
Auch beim Einkauf weiß man nicht, wie lange der
genau.
Sekt schon im Regal steht.
Also wenn es sehr staubig ist, würde ich ein bisschen vorsichtig sein, weil Sekt normalerweise genussreif im Laden steht. Das heißt, ich kann ihn sofort genießen, der braucht nicht lagern und der hält sich höchstens ein paar Monate frisch. Also so 6, 7, 8 Monate, manchmal auch ein Jahr, aber danach ist er meistens nicht mehr so aromatisch, nicht mehr so, wie man ihn vielleicht kennt. Da muss man dann tatsächlich mal probieren, ein Schlückchen, ob der noch, also riechen auch, ob er irgendwie ungünstig riecht. Und es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was für einen Stopfen ich drin habe. Ein Naturkork, der kann eben halt auch atmen, da kann eben halt auch mehr von der Kohlensäure entweichen. Da muss man dann halt schon ein bisschen schauen. Also
den klassischen Verschluss, den Sektverschluss haben. Aber das war jetzt gerade der Unterschied zwischen der verschlossenen Sektflasche und der offenen Sektflasche im Kühlschrank. Im Kühlschrank haben auch manche Leute, aber dann finde ich, riecht der Käse danach und die Butter, mir in Bayern sagt man der Butter, da riecht alles danach. Kaffee, manche Leute bewahren ihren gemahlenen Kaffee im Kühlschrank auf. Ja oder nein?
Also da,
ist die reinste Quizshow, oder?
Ja, also beim Kaffee ist es tatsächlich so, dass viele meinen, sie könnten das Aroma schonen, indem sie den Kaffee, diese angebrochene Tüte im Kühlschrank lagern. Das kann dazu führen, dass das Aroma länger erhalten bleibt. Aber was man machen sollte, wenn man das tatsächlich machen möchte, bitte in eine fest verschließende Dose mit einer Dichtung packen, weil ansonsten riecht der Kühlschrank nach dem Kaffee und alles im Kühlschrank könnte nach Kaffee schmecken. Und dann ist es eben halt so, das Aroma verflüchtigt sich sehr stark, sodass es problematisch ist. Und was eben halt beim Kaffee dann noch schwierig ist, ist tatsächlich, wenn man den in der Verpackung aufbewahrt und man macht die Kühlschranktür auf, Kühlschranktür zu, Kaffee raus, Kaffee rein, Kaffee raus, Kaffee rein, kann sich Kondenswasser bilden und das ist immer ein Nährboden für Schimmel. Von daher würde ich eher davon abraten, den Kaffee in Kühlschrank aufzubewahren, besser eben halt in eine fest verschließende Dose, die eben halt auch schön mit einer Dichtung versehen ist, damit das Aroma schlechter entweichen kann, an einem dunklen, leicht kühlen Ort aufbewahren. Das kann eine Vorratskammer sein, kann aber auch ein Küchenschrank sein, der nicht direkt von der Sonne beschienen ist. Das ist dann die bessere Art und Weise, den Kaffee aufzubewahren.
Dann gehen wir im Kühlschrank gleich eine Etage höher ins Gefrierfach. Mhm. Und da ist immer so ärgerlich, wenn der Sommer wiederkommt oder der Frühling, dann hat man, früher hieß es Familienpackung, kennen Sie den Ausdruck noch? Dann hat man halt ein größeres ein verpacktes Eis und macht es am nächsten Tag, nimmt eine Portion raus, am nächsten Tag nochmal, am übernächsten Tag und dann haben sich schon Eiskristalle gebildet. Ist das jetzt einfach nur, dass es das verwässert oder ist das Eis dann ungenießbar?
Also ungenießbar ist es nicht. Man sollte eben diese Eiskristalle nicht unbedingt essen. Das ist ein unangenehmes Mundgefühl. Das ist halt auch wieder Kondenswasser, was sich da bildet. Wenn Sie die kalte Eispackung rausnehmen, dann haben Sie warme Luft, die eben halt relativ viel Wasser hat, die in diese Packung hineingerät. Und wenn Sie das wieder in den Kühlschrank, ins Gefrierfach hineinstellen, dann gefriert im Prinzip das Wasser aus der warmen Luft und bildet diese Eiskristalle. Das ist unschön, kann man aber verhindern, tatsächlich.
Inwiefern?
Indem man entweder das Eis, diese Schicht, die man noch übrig hat, in der Schachtel mit einer Frischhaltefolie abdeckt. Oder man kann halt einfach die Eispackung auf dem Kopf aufbewahren. Das heißt, sie drehen die einfach um und haben den Deckel unten und das Eis oben. Dann haben sie die Eiskristalle auf dem Deckel. Das schlägt sich nämlich dann unten nieder und können die dann einfach abschütteln, wenn sie die Eispackung öffnen und haben sie nicht in dem Eis.
Das ist ein toller Tipp. Vielen Dank. Wir bleiben aber im Gefrierfach. Neben der Eispackung, die wir jetzt auf den Kopf drehen, nachdem wir sie schon aufgemacht haben, liegt eventuell ein eingefrorener Hefeteig. Ja oder nein? Volle Punktzahl kriegst du.
Also tatsächlich kann man Hefeteig wunderbar einfrieren.
Hätte ich nicht gedacht.
Eignet sich tatsächlich am ehesten für die deftigen, also die nicht so viel Zucker enthalten. Also ein Obstboden, wo eben halt Zucker mit im Teig ist und vielleicht auch noch Ei, der eignet sich nicht ganz so gut. Aber zum Beispiel Pizzaböden oder ähnliches oder eben halt auch ein Flammkuchenboden aus Hefeteig, das kann man wunderbar im Kühlschrank aufbewahren. Man lässt im Prinzip, bereitet den Hefeteig zu, lässt den vor dem Gehen packt man ihn dann in eine Folie und verschließt ihn im Gefrierfach. Da hat man also dann immer wieder griffbereit den Teig. Und wenn man Pizzaböden einfrieren möchte, kann man das tatsächlich auch machen, indem man den Teig schon ausrollt, auf ein Pergamentpapier gibt und dann kann man mehrere Böden übereinander schichten. Umwickelt das Ganze dann noch mit einer Frischhaltefolie und packt es in den Gefrierschrank und hat dann immer entnahmefertige Böden, die dann aufs Blech passen.
Ein toller Tipp, weil ich dachte ja immer, der Hefeteig ist die Prinzessin unter den Teigen. Da durfte man kein Fenster öffnen, der Teig musste ruhen, durfte keine Zugluft kriegen, also kann man den bequem einfrieren.
Das funktioniert sehr gut. Was man allerdings beachten sollte, ist, dass der ein bisschen länger braucht, wenn er eingefroren war, bis er dann tatsächlich aufgeht. Also nicht sofort aus dem Gefrierschrank nehmen, belegen und dann ab in den heißen Backofen. Der braucht dann tatsächlich ein bisschen länger, damit er auch ein bisschen Möglichkeit hat aufzutauen und dass die Hefebakterien nochmal wieder in Aktion treten können, damit der Teig auch locker wird.
Beim Kochen und Backen, da verlässt man sich doch meistens auf das Vertraute, wie man es schon immer gemacht hat. Jetzt gibt es diese Backmatten, es gibt auch die ganzen Silikonformen. Wenn man es nicht gewohnt ist, fremdelt man da ein bisschen. Sind Backmatten jetzt besser als Backpapier?
Sie sind insofern besser, als dass man sie viel häufiger verwenden kann, als das beim Backpapier der Fall ist. Also beim Backpapier, je nachdem, was Sie damit zubereiten, kann es sein, dass Sie das nur ein- oder zweimal verwenden können, die Silikonmatten oder auch andere fertige Backmatten, die dann mit Teflon beschichtet sind, also PTFE. Die kann man häufiger verwenden, wobei ich eher zu den Silikonmatten tendieren würde, denn diese PTFE-beschichteten Matten sind halt in der Diskussion, weil man da Ewigkeitschemikalien drauf hat und irgendwann sind auch die hinüber und dann gelangen sie in die Umwelt und sind da nicht so positiv.
Und bauen sich ewig nicht ab.
Bauen sich ewig nicht ab und können eben halt auch in Müllverbrennungsanlagen Schwierigkeiten bereiten. Von daher, also am ehesten die Silikonmatte und Backpapier braucht man im Prinzip eigentlich nicht. Kann man darauf verzichten, indem man zum Beispiel auch einfach das gute alte Einfetten des Backblechs mal wieder aus der Schublade holt.
Und mit einem Pinsel.
Mit einem Pinsel. Man kann es aber auch mit einem Küchentuch machen, also dass man so ein Tissue nimmt und dann eben halt das Fett darauf verteilt. Oder indem man halt Öl nimmt, das lässt sich ja auch leichter verteilen, um das Backblech einzufetten. Auch dann haftet der Teig zum Beispiel von der Pizza nicht an und das funktioniert wirklich sehr gut. Und in der Weihnachtsbäckerei für viele ja auch bekannt, die Oblaten, die man zum Beispiel unter manche Teige drunter, die man da drunter setzen kann und auch damit backt es dann nicht mehr auf dem Backblech an. Da gibt es also viele Möglichkeiten, um da nachhaltiger zu arbeiten, als das mit dem Backpapier der Fall ist. Denn das ist häufig auch mit Kunststoffen versetzt und ist kein reines Papier und gehört nach dem Benutzen auch tatsächlich nicht in die Biotonne sondern in den Restmüll.
Das ist auch wichtig zu wissen. Aber bleiben wir noch bei einem meiner Lieblingskuchen. Wie wird der berühmte Rührkuchen, der Klassiker unter den Kuchen, Marmorkuchen, sage ich nur. Nicht den Teig schlägt man jetzt nimmer, haben wir in der ersten Stunde gelernt. Wie wird so ein Rührkuchen besonders saftig?
Ja, das ist ja immer die Tragik bei diesen Rührkuchen. Die backt man ja eben halt. Sie sind relativ groß. Man isst sie nicht in einem Zug auf. Das heißt, man möchte sie ein paar Tage aufbewahren. Und dann ist es natürlich gut, wenn sie besonders saftig sind. Und das erreicht man eben halt, indem man zimmerwarme Zutaten verwendet. Das heißt, die sollten eben halt eine gleiche Temperatur haben. Dann vermengen sie sich relativ gut miteinander.
Das steht ja auch in guten Kochbüchern.
Genau.
Die Eier vorher aus dem Kühlschrank nehmen, die Butter ein bisschen stehen lassen.
Und wenn man eben halt Milch verwendet, kann man die auch noch ein bisschen warm machen, wenn man möchte. Also nicht so kühlschrankkalt dazugeben. Das funktioniert sehr gut. Und ich hatte die Milch schon erwähnt. Man kann Milch oder Mineralwasser zum Beispiel nehmen, um eben halt den Teig lockerer zu machen. Eier lockern auch immer auf. Wenn ich die getrennt aufschlage, habe ich eben halt ein sehr fluffiges Eiweiß und ein cremiges Eigelb, die ich dann unterheben kann. Also das sorgt dann auch dafür, dass der eben halt schön locker wird. Natürlich Backtriebmittel, wie zum Beispiel Natron oder Backpulver, die helfen dafür, dass es eben halt gut aufgeht und dass die Feuchtigkeit auch sich schön verteilt im Kuchen. Ich kann aber auch zum Beispiel Zutaten nehmen, wie Joghurt oder Quark, kann ich mit hinzugeben, die dafür sorgen, dass das Ganze feuchter wird, ein bisschen saftiger bleibt. Früchte Oder zum Beispiel auch geraspelte Möhren, gerade zu Ostern wieder groß in steht wieder groß im Kurs. Der Rüblikuchen, also das sorgt alles dafür, dass der Teig schön saftig wird. Und wenn ich eine nicht zu hohe Backtemperatur wähle. Also da sollte man dann darauf achten, also nicht mehr als 175, maximal 180 Grad. Das ist also eine Backtemperatur, die eben halt dafür sorgt, dass der Kuchen auch nicht zu rösch wird.
Jetzt beantworten wir aber endlich die Frage, Frau Schwengel-Exner, kann man gekochten Reis wieder aufwärmen, ja oder nein?
Also man kann gekochten Reis wieder aufwärmen, man sollte allerdings einiges beachten. Und zwar, wenn man Reis gekocht hat, dann sollte man ihn, wenn man ihn warm halten möchte, mindestens, also 65 Grad muss der mindestens haben, wenn ich ihn warm halten möchte. Ansonsten entwickeln sich da Bakterien, die ungesund sind und die eben halt negative Folgen haben können, von Bauchschmerzen bis hin zu Durchfällen. Das muss man also nicht unbedingt haben. Und es kann einem da auch furchtbar übel von werden. Wenn man Reis gekocht hat und möchte ihn am nächsten Tag nochmal wieder servieren, dann bitte nach dem Entnehmen sofort in den Kühlschrank stellen, damit er schnell runterkühlt, damit diese Bakterien gar nicht erst die Möglichkeit haben, sich großartig zu entwickeln.
An der Luft sich zu entwickeln, ja.
Genau. Und dann eben halt am nächsten Tag aufwärmen und darauf achten, dass der mindestens über ein paar Minuten eine Kerntemperatur erreicht von 70 Grad. Das kann man mit dem Thermometer nachmessen. Ich mache es meistens so, wenn ich da Reis aufwärme, dass ich wirklich nochmal kochendes Wasser drüber gieße und der dann eben halt ein paar Minuten steht. Da hat man dann auch eine größere Sicherheit, dass der Reis dann auch mikrobiologisch in Ordnung ist.
Also das ist jetzt kein Lebensmittelmythos gewesen, es ist wirklich so, dass man da ein bisschen Acht geben soll.
Genau.
Eine Prise Salz gehört ja auch zum Reis. Jetzt gibt es natürlich Salzspezialisten. Ist Meersalz gesünder als Steinsalz und was ist der Unterschied?
Also Meersalz und Steinsalz unterscheiden sich in der Zusammensetzung kaum voneinander. Es ist mehr die Produktion, also letztendlich ist auch Steinsalz das Salz der Urzeitmeere. Also im Prinzip auch ein Meersalz, liegt heute aber in vielen Gebirgen zum Beispiel und wird im Tagebau abgebaut. Und Meersalz wird eben halt aus heutigen Meeren entnommen, indem man eben halt diese
Fleur-de-Sel.
Ja, genau, das Fleur-de-Sel, indem man eben halt große Salzbecken hat, die austrocknen. Also in dem Meerwasser eingeleitet wird, dann trocknet das aus und man kann eben halt das Salz dann ernten in den Salzgärten. Hat der ein oder andere bestimmt schon mal im Urlaub gesehen, wenn man in Frankreich, in Spanien oder in Italien unterwegs ist, findet man diese Salzgärten sehr häufig. Und dieses Meersalz hat eben halt ein bisschen mehr an verschiedenen Mineralien drin, kann aber auch, und das ist der Nachteil, Mikroplastik enthalten, weil natürlich unsere Meere auch damit belastet sind.
Verschmutzt sind leider.
Nichtsdestotrotz, in ihrer gesundheitlichen Wirkung sind sie sehr ähnlich. Also sie bestehen überwiegend aus Natriumchlorid und haben so wenig Mineralien, auch das Meersalz, dass das im Prinzip keinen großen Unterschied macht für die Gesundheit, ob sie Meersalz oder Jodsalz nehmen. Das ist also, oder na, Jodsalz ist schon besser, aber ob Sie dann Steinsalz nehmen oder Meersalz, das macht keinen großen Unterschied.
Und der Geschmack?
Geschmacklich ist es halt so, dass das Fleur de Sel schon anders schmecken kann, eben halt durch diese Mineralien, die drin sind. Also wer da Liebhaber ist, braucht da nicht drauf zu verzichten. Mein Appell, nur nicht zu viel Salz nehmen. Und auch bei Meersalz wäre es gut, wenn man da jodiertes Speisesalz nimmt. Also das jodiert ist, auch Meersalz gibt es in jodierter Form, weil wir hier in Bayern und in ganz Deutschland eigentlich Jodmangelgebiet sind.
Der typisch bayerische Kropf, den man gar nicht mehr sieht.
Ja, aber es ist trotzdem so, dass die, also dadurch, dass in der Industrie weniger Jodsalz eingesetzt wird, dass die Jodversorgung schlechter ist, als das noch vor ein paar Jahren der Fall ist. Und daher mein Appell, gucken Sie da drauf, dass es ein Jodsalz ist und bitte nicht mehr als 6 Gramm am Tag. Das ist so ein gestrichener Teelöffel.
Das ist ja das Salz, das man dann bewusst nimmt. Nicht
genau.
Wissen, was überall versteckte Salze drin sind in schon fertig.
Ja, das ist da
Essen.
Eigentlich in diesen 6 Gramm Salz mit drin. Also wer eben halt relativ Salz reiche Kost isst, der muss da schon ein bisschen aufpassen.
Wie viel ist denn ungefähr ein Teelöffel Salz? Wie viel Gramm?
Das ist ungefähr 5 Gramm. Das okay. ist also ungefähr so diese.
Dann salzen wir mit jodiertem Salz natürlich unsere Linsen. Bei Couscous zum Beispiel oder bei Linsen oder bei manchen Gerichten steht erst nach dem Aufquellen salzen. Wann salze ich am besten die Linsen?
Also es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass man Linsen nicht salzen soll, bevor sie gar sind. Das ist aber ein Mythos. Im Gegenteil, es sorgt, wenn ich Salz schon ins Kochwasser gebe, bevor ich die Linsen reintue, dafür, dass weniger der Inhaltsstoffe und weniger des Geschmacks zum Beispiel übergeht in das Kochwasser. Weil und da habe ich eben halt einen intensiveren Linsengeschmack, wenn ich die mit Salz koche.
In Physik hatte ich nicht die besten Noten, aber wenn man so ein paar Jahrzehnte vor sich hin kocht, dann koche ich erst das Wasser und dann tue ich am Schluss Salz rein, weil ich bin mir ein, das Wasser kocht dann schneller, wenn ich zum Beispiel die Pasta in Salz. Uiuiuiui, ganz falsch. Punkteabzug.
Nee, das ist gar nicht so falsch, aber das ist häufig nur ein Gefühl, was man hat. Also es ist tatsächlich so, dass man da ein Müh schneller ist, wenn man das Wasser so aufkocht. Aber letztendlich ist es egal, ob sie es mit Salz kochen oder ohne. Für unser Kochgeschirr kann es allerdings einen Unterschied machen. Weil wenn ich die Salzkörner das Wasser gebe und das fängt dann an aufzukochen, dann kann es sein, dass diese Salzkristalle eben halt eine Art von Korrosion auslösen. Das ist dann, wenn unsere Edelstahltöpfe bunt anfangen zu schillern unten. Das ist dann eine beginnende Korrosion. Kriege ich zwar mit einem entsprechenden Putzschwamm auch raus aus dem Topf, aber das ist tatsächlich so, dass da manche Töpfe empfindlich reagieren.
Also wann darf das Salz jetzt rein?
Sie dürfen es machen, wie Sie möchten. Ob Sie es nun von Anfang an reingeben oder ob Sie es kurz vor dem Aufwallen hineingeben, das ist also völlig irrelevant für das Ergebnis.
Frau Schwengel-Exner, ist denn hartes Wasser, wie man es oft in der Umgebung von München hat, wo dann einfach so Kalkreste im Wasserglas sind für Leitungswassertrinker wie für mich, ist es jetzt gesund oder ungesund? Ich verkalke ja dann hoffentlich nicht.
Nein, also da...
Wegen am Wasser auf jeden Fall nicht.
Also das Wasser ist nicht für eine Verkalkung der Gefäße, wie man das bei einigen Erkrankungen ja vermutet, verantwortlich. Dafür sind eher ungesunde Fette dann verantwortlich und unser Cholesterinspiegel. Aber für der Kalk im Trinkwasser ist da also kein schädliches Element. Der ist zwar unangenehm, wenn ich einen Wasserkocher betreibe oder wenn ich Tee trinke, sieht es vielleicht auch nicht so appetitlich aus, wenn ich da oben dann so diesen Kalkrand dran habe oder ähnliches. Das sieht zwar vielleicht nicht appetitlich aus und der Geschmack kann unter Umständen leiden bei einigen Getränken, aber es ist gesundheitlich absolut kein Problem, wenn Sie Wasser trinken, das viele Mineralstoffe enthält und nichts anderes ist, sehr hartes Wasser. Da sind nämlich viele Mineralstoffe drin gelöst. Und das ist das, was einige sich sogar in Mineralwasserflaschen kaufen, besonders mineralstoffhaltiges Wasser, um dem Körper zum Beispiel beim Sport dann entgangene Mineralien zuzufügen. Wenn wir nämlich schwitzen, werden auch Mineralstoffe ausgespült und das trinkt man dann aus teuren Mineralwasserflaschen. Aber das Münchner Leitungswasser zum Beispiel bringt es einfach so mit.
Auch zum Beispiel, viele empfehlen ja bei Osteoporose zugesetztes Calcium. Das ist aber das bayerische Leitungswasser im Prinzip mit allem versorgt, was man braucht.
Also das bayerische Leitungswasser kommt ja aus unterschiedlichen Quellen. Je nachdem, woher es kommt, ist es eben halt relativ mineralstoffreich und hart. Und da hat man schon einen relativ großen Anteil an Mineralien. Aber man muss sagen, dass so die allgemeine Versorgung des Körpers mit Mineralstoffen eher nicht über das Trinkwasser kommt, sondern wirklich über Obst und Gemüse und Getreide, die man eben halt sich zuführt. Da sind wesentlich mehr Mineralstoffe drin, als das tatsächlich im Leitungswasser der Fall ist.
Ich habe mich letztens mit einem Gast darüber unterhalten, dass wir früher in der Kindheit viel weniger getrunken haben und jetzt hat man immer ein Getränk dabei, Sie haben was dabei, ich habe was dabei, was auch angenehm ist, ich bitte mir ein, viel zu trinken, hält mich fitter. Sind es wirklich die 3 Liter, ist viel Trinken gesund oder muss jeder dafür sein Gefühl haben? Im Alter lässt ja dieser Durst eigentlich nach, da verlernt man schnell das Trinken, da muss man glaube ich ein bisschen aufpassen.
Ja, also gerade im Alter ist das ein Effekt, den wir haben. Wir haben nicht mehr so ein starkes Hungergefühl, wir haben nicht mehr so ein starkes Durstgefühl auch. Da lässt uns unser Körper dann so ein bisschen im Stich, aber diese 1,5 Liter, die so von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen werden, die man am Tag trinken sollte, sind auch im Alter ein gutes Maß, was man im Auge behalten sollte. Dazu zählt aber zum Beispiel auch die Tasse Kaffee oder die Tasse Tee, die ich trinke, zu dieser Getränkemenge. Das ist also nicht nur das Wasser, was ich trinke.
Hauptsache Flüssigkeit. Kann auch mal eine klare Brühe sein.
Genau, also es gibt auch viele andere Flüssigkeitsspender. Mhm. Das kann auch mal eine Brühe sein. Auch wenn ich koche, wenn ich eine Suppe zum Beispiel zu mir nehme, habe ich eben halt ja mehr Flüssigkeit drin. Wenn ich Obst und Gemüse esse, auch da ist Feuchtigkeit drin. Gurken zum Beispiel oder Melonen können im Sommer auch wunderbar Flüssigkeit spenden oder auch mal eine Handvoll Weintrauben. Also da gibt's viele Möglichkeiten, wie man an Flüssigkeit kommt. Und so 1,5 Liter sollten es sein. Wenn ich Sport treibe oder es im Sommer sehr heiß ist, kann es auch aufs 3- bis 4-fache anwachsen, die Getränkemenge, die ich benötige. Mhm. Von daher muss man natürlich immer individuell schauen, auch wie viel Bewegung ist da, wie stark transpiriere ich. Das ist ja auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Also da muss man dann immer gucken, wie ist mein individueller Bedarf. Aber diese 1,5 Liter sollten es sein.
Es gibt ja auch immer so Modegetränke, jetzt ist es endlich bekannt oder schon lange bekannt, dass Kinder keine zuckerhaltigen Getränke zu sich nehmen sollten, wie ab und zu halt mal eine Limo haben wir als Kinder auch gehabt, aber nicht jeden Tag zuckerhaltige Getränke. Und dann gibt es dann so Modesachen wie zum Beispiel dieses Slush-Eis. Sieht quietschbunt aus, aber wahrscheinlich ist da auch nur Zucker drin.
Ja, es enthält relativ viel Zucker, kann eben halt auch Farbstoffe zum Beispiel enthalten, damit es leuchtend blau oder quietschgrün aussieht. Und was viele dieser Produkte enthalten, ist auch Glycerin. Und Glycerin ist ein Inhaltsstoff, der auch leicht süßlich schmeckt, darf zwar nicht zum Süßen eingesetzt werden, aber sorgt eben halt zusätzlich noch für einen süßen Geschmack und kann bei Kindern dazu führen, dass sie eben halt zum Beispiel, wenn sie davon zu viel aufnehmen, Kopfschmerzen bekommen. Mhm. Und da sollte man also darauf achten, dass die Getränkemenge möglichst gering ist bei diesen Slush-Eisgetränken. Und wenn man an einem Stand zum Beispiel sich das Produkt kauft, dann sollte man vielleicht auch nachfragen, ist Glycerin drin oder nicht. Dann sollte man schon die Menge, auch wenn Glycerin enthalten ist, entsprechend beschränken.
Also es sind diese bunten, wirklich quietschbunten Stände halt bei irgendwelchen Volksfesten oder sonst irgendwas, wo man dann so leuchtende Getränke für die Kinder kaufen kann. Was die Kinder riesen Gaudi finden, ob schmeckt, weiß ich nicht. Haben Sie schon mal probiert? Sie
also müssen ja alles probieren. Ich muss gestehen, also Slush-Eis habe ich auch noch nicht probiert, weil also die Farbe für mich abstoßend ist und ich süße Getränke auch nicht so gerne mag. Also von daher muss ich leider gestehen, das habe ich noch nicht probiert. Aber angesichts der Tatsache mit dem Glycerin halte ich mich da auch von fern, weil ich bin eh so ein Kopfschmerzkandidat. Also da bin ich dann ein bisschen vorsichtig.
Was man so alles trinkt darunter, sind ja auch manchmal so alkoholfreie Cocktails, ist der Alkoholkonsum, der nimmt ja ab, nicht nur in Bayern. Da sind immer Alternativen, diese Bitterini, diese italienischen Drinks, die sind wie ein Campari, nur ohne Alkohol, oder Tonic Water, was immer in Gin Tonic drin war, wo es immer geheißen hat, Malaria-Prophylaxe, das galt wohl für den Gin. Aber so ist dieses Tonic Water, was ein schönes, bitteres Getränk ist, ohne Alkohol, eigentlich ganz angenehm, aber ist auch nicht für jede Person geeignet, sagen Sie.
Genau, also es ist auch bei der Malaria-Prophylaxe das Chinin, was da im Verdacht, sage ich mal, steht. Also das ist tatsächlich der Inhaltsstoff. Das ist ein Alkaloid und das kommt vom China-Rindenbaum, das da eingesetzt wird. Und das kann bei manchen Menschen tatsächlich zu gesundheitlichen Problemen führen. Das gibt es nicht nur im Tonic Water, ist zum Beispiel auch im Bitter Lemon enthalten. Und wenn man da größere Mengen zu sich nimmt, kann das eben halt negative Folgen haben. Deswegen empfiehlt man Schwangeren oder auch Stillenden oder auch Kindern auf diese Getränke eher zu verzichten, weil auch Menschen mit Tinnitus oder die eine Muskelschwäche haben oder die eben halt Schädigung des Sehnervs erlitten haben oder die auch Herzrhythmusstörungen haben, auch denen rät man davon ab, weil das eben halt unerwünschte Wechselwirkungen auch mit Medikamenten haben kann. Also auch wer Blutgerinnungshemmer nimmt, sollte da besser drauf verzichten. Und man erkennt das Ganze, wenn man eine Flasche kauft, da steht es halt drauf in der Zutatenliste. Also wenn es jetzt sich um Tonic Water oder sowas handelt, muss da chininhaltig draufstehen, muss auch in der Zutatenliste Chinin stehen. Auch in der Gastronomie sind solche Getränke mit chininhaltig gekennzeichnet. Vorsicht muss man allerdings walten lassen, wenn man so fertig gemischte Spirituosen kauft oder alkoholische Mischgetränke, die man dann eben halt zu sich nehmen möchte. Da kann eben halt sich Chinin verstecken, ohne dass man das auf den ersten Blick erkennen kann. Da ist nicht immer klar, ob da tatsächlich welches drin ist oder nicht.
Und wie bei allen Produkten, die Menge macht's.
Genau.
Bei manchen Dingen warnt man einfach nur, wenn es in größerer Menge als der üblichen Menge verzehrt oder getrunken wird. Spielen wir nochmal Musik und dann zu Ihren vielen Fragen, die ich noch stellen könnte, beziehungsweise zu den vielen Antworten, die Sie wissen, würde ich gerne noch wissen, warum man Schnittsalate unbedingt waschen sollte. Und dann noch die Schlussfrage, darf man jetzt aufgetautes, wenn man zu viel Gulasch gemacht hat, hat es eingefroren, hat es wieder aufgetaut und dann gehört zu den Lebensmittelmythen, dann muss ich es eigentlich wegschmeißen und Sie sagen, ob dem so ist oder nicht. Darf man jetzt mein aufgetautes Gulasch wieder einfrieren, wenn man es doch nicht ganz geschafft hat? Weil bei manchen Eintopfgerichten, da verschätzt man sich in der Menge doch ganz schön.
Das kommt immer ein bisschen drauf an, wenn Sie eben halt eine Menge entnommen haben und haben eben halt nur Ihre Portion aufgetaut. Und das andere ist vielleicht leicht angetaut, ist es gar kein Problem. Wenn Sie es eben halt mit erhitzt haben, ist es nicht ganz so günstig, wenn Sie es dann wieder ins Gefrierfach geben. Es ist gesundheitlich vielleicht nicht schädlich, aber Sie haben eben halt einen großen Geschmacks- und Aromaverlust, wenn Sie es dann nochmal wieder einfrieren. Was man auf keinen Fall wieder einfrieren sollte, wenn man versehentlich zum Beispiel ist der Gefrierschrank ausgefallen, Stromausfall oder sonst irgendwas aufgetaut und ich gucke und meine Scampi, mein Lachs und meine Steaks, die sind mit angetaut, die sollte man auf keinen Fall so wieder einfrieren. Wenn es jetzt gerade eben passiert ist und es ist noch in einem Zustand, wo ich sage, es riecht weder komisch noch sieht es irgendwie komisch aus, kann ich es garen und kann es danach wieder einfrieren. Aber wenn das eben halt länger aufgetaut war, roher Fisch, rohes Fleisch, gerade auch Geflügelfleisch, bitte entsorgen, auf jeden Fall. Wo es unkompliziert ist, ist eben halt zum Beispiel bei Eintöpfen, bei Aufläufen oder eben halt auch ein Gulasch, das kann man auch nochmal wieder einfrieren, wenn es mal angetaut gewesen ist. Aber auch Brot oder wenn man Butter oder ähnliches eingefroren hat, das ist auch kein Problem, das kann man auch wieder einfrieren. Kann allerdings eben halt sein, dass man gewisse Aromaverluste hat oder dass eben halt die Konsistenz nicht mehr ganz so schön ist, wenn man es dann erneut eingefroren hat.
Ich glaube, mit einem Aromaverlust kann man eher leben, als wenn es gesundheitsschädlich ist.
Auf jeden Fall.
Das ist beim Einfrieren dann manchmal der Fall. Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Wir hätten noch 1000 Fragen, aber irgendwann mal haben wir gleich noch eine Nachfolgesendung und wir können ja eh eine Nachfolgesendung machen mit unseren Lebensmittelmythen. Die Salate werden ja oft jetzt schon fertig angeboten, wobei ich immer zögerlich bin, wenn was schon ewig in Plastik eingepackt ist. Aber manchmal für kleine Portionen ist es doch dann angenehmer, einen fertigen Salat zu kaufen. Aber sind die dann noch gesund? Und warum sollte man sie auf jeden Fall waschen? Man wäscht ja Salat eh immer, dafür ist ja schon die Salatschleuder da. Aber wie geht man mit Schnittsalat um?
Also bei diesen vorgeschnittenen Salaten sollte man vorsichtig sein. Da ist ja immer ein Verzehrs- oder Mindesthaltbarkeitsdatum aufgebracht. Das sollte man auf keinen Fall überschreiten, weil die Gefahr, dass man da dann ein mikrobiell verseuchtes Lebensmittel zu sich nimmt und zum Beispiel Unwohlsein hat oder Durchfälle bekommt, das ist einfach viel zu groß, das Risiko. Denn wenn ich geschnittene Salate habe, habe ich offene Schnittkanten. Da tritt Saft aus der Pflanze aus und das ist immer ein Einfallstor für Schimmel und andere Mikroorganismen, die sich da entwickeln können. Deshalb auch möglichst nur frische Salate kaufen, wenn da unten schon so bräunliche Flüssigkeit drin ist oder braune Blätter dabei sind, dann sollte man davon Abstand nehmen, das noch zu verzehren. Und auch wenn draufsteht, verzehrfertig, bitte vorher waschen. Denn diese Mikroorganismen können auch auf den Blättern drauf sein, ohne dass ich es eben halt bemerke. Und da ist ein größerer Faktor für die Sicherheit tatsächlich, wenn ich das dann nochmal wasche, bevor ich es esse.
Lauter wunderbare Tipps von Anja Schwengel-Exner von der Verbraucherzentrale Bayern e.V. Wir könnten noch ewig so weitermachen. Machen Sie einen bei der nächsten Sendung voraussichtlich. Hören wir noch mit was Positivem auf, zum Beispiel mit dem Vitamin-A-Gehalt. Der ist ja bei vielen Lebensmitteln drin, aber Veganer müssen, glaube ich, ein bisschen mehr darauf achten, dass sie ausreichend mit Vitamin A versorgt werden. Wie können wir alle genügend Vitamin A zu uns nehmen?
Also beim Vitamin A ist es so, dass es überwiegend in tierischen Lebensmitteln enthalten ist. Und wenn ich mich vegan ernähre, ernähre ich mich ja nur von pflanzlichen Lebensmitteln. Auch da gibt es einige, die Vorstufen vom Vitamin A enthalten. Es kann aber sein, dass eben halt, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Fettstoffwechselstörung habe oder andere Stoffwechselstörungen habe als Veganer, dass ich da zu wenig aufnehme. Da muss man dann darauf achten, dass man eben halt viel Produkte zu sich nimmt, die diese Vorstufen enthalten. Das sind zum Beispiel Karotten und ähnliche Gemüse, die dann dafür sorgen, dass ich ausreichend mit Vitamin A versorgt bin.
Bei der nächste Mythos, aber das könnte wieder stimmen. Vitamin A bei Karotten wird durch Fett eher freigesetzt, dass man ein bisschen in Öl eintunkt oder ein Butterbrot dazu isst.
Genau, Butterbrot dazu oder im Salat dann eben halt ein fetthaltiges Dressing, weil das dafür sorgt, dass eben halt diese fettlöslichen Vitamine, zu denen das Vitamin A gehört, besser aufgenommen werden können.
Viel Spannendes und Interessantes haben wir in unserer kleinen Quizshow heute erfahren. Dankeschön, Anja Schwengel-Exner von der Verbraucherzentrale Bayern e.V. Was gibt es bei Ihnen heute Mittag noch?
Oh, es gibt heute Salat und ich glaube, wir haben auch noch einen kleinen Rest von unserem Auflauf gestern.
Da haben wir den Salat. Ich bedanke mich sehr herzlich für den spannenden Ratsch. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.